Also viele Entwicklungen eigentlich, die vorher schon eingesetzt haben, zum Beispiel auch gerade der Energieverbrauch, nehmen nun seit den 1950er Jahren deutlich zu. Und das drückt sich eben im Braunkohlenbergbau dadurch aus, dass eben ja die Fläche, die abgebaute Fläche immer größer wird.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das LVR-Projekt Geschichten Rheinisches Revier. Die Folge ist Teil der Berichterstattung zur Tagung Vergessenes Revier, die gemeinsam von der Landeszentrale für politische Bildung NRW, dem LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte, dem Team der LVR-Geschichten und dem Bräuninghaus in Herzogenrath veranstaltet wurde. Heute spreche ich mit Philipp Krüger über politische Diskussionen und Entscheidungen zur Rekultivierung während der sogenannten Boomjahre, also den 1950ern und 1960ern. Philipp Krüger zeigt auf, dass der Braunkohletagebau in diesen Jahren immer größere Landschaftseingriffe hervorbrachte und die Rekultivierung dadurch zu einer drängenden Planungsfrage wurde. Er erklärt, wie Bergbaubetreiber, Ministerien, Kommunen und Landwirtschaft um die künftige Nutzung dieser devastierten Flächen diskutierten, und er schildert, wie sich die Vorstellung von Rekultivierung, von landwirtschaftlicher Wiederherstellung über den Aufbau von Erholungslandschaften bis zur Renaturierung der 1970er veränderte. In den Shownotes findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Zentral ist dabei die Ankündigungsfolge zur Tagung über das Vergessene Revier, auf der Herr Krüger dieses Thema vorgestellt hatte. Aber auch die andere Folge zur Rekultivierung, wo es mehr um die ökologische Perspektive ging, ist hier verlinkt. Herr Krüger ist neu zu Gast und stellt sich zunächst einmal selbst vor. Und ich wünsche euch jetzt viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Mai 2026.
Ja, mein Name ist Philipp Krüger. Ich bin Historiker und seit 2021, also circa seit 5 Jahren jetzt, an der Universität Siegen als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Geschichte der Gegenwart tätig. Zuvor wurde ich in Augsburg, also an der Universität Augsburg, promoviert, jedoch mit einem ganz anderen Thema als das, über das wir heute sprechen, nämlich habe ich eine Studie zur sogenannten deutschen Nationalitätenstatistik dort erarbeitet. Nun aber, ja, seit geraumer Zeit arbeite ich an einer Geschichte der Umweltgestaltung unter dem Projekttitel Natur machen. Und genau, das ist ja auch genau das Thema, über das wir heute sprechen wollen.
Genau, in dem Titel, den ich gerade eben genannt habe, Rekultivierung als politischer Entscheidungsraum während der Boomjahre, sind erstmal, glaube ich, 2 Begriffe drin, die wir klären sollten. Wir fangen mit dem Hinteren an. Was sind die Boomjahre?
Ja, als Boomjahre bezeichnet man die Zeit seit den 1950er Jahren oder die Zeit der 1950er bis zum Beginn der 1970er Jahre, und die waren eben durch einen in der Geschichte einmaligen Wirtschaftsaufschwung geprägt, also nicht nur in Deutschland, wo man ja auch vom sogenannten Wirtschaftswunder spricht, wobei man das natürlich diesen Begriff hinterfragen muss, sondern tatsächlich auch in Europa. Also es gibt dann auch andere Begriffe dafür, zum Beispiel im Französischen die Trente Glorieuse, also eben diese 30 Jahre des ja scheinbar unendlichen wirtschaftlichen Aufschwungs, der im Europa der Nachkriegszeit eben geherrscht hat.
Und der andere Begriff, der zu klären gilt, ist die Rekultivierung. Das wurde in einer anderen Folge zwar auch schon mal angesprochen, aber die ist schon ein bisschen her. Also, was bezeichnet dieser Begriff der Rekultivierung und wie hängt er auch mit dieser Phase der Boomjahre zusammen?
Der Begriff der Rekultivierung ist insofern gar nicht so einfach zu definieren, da wir in den Quellen sehr unterschiedliche Definitionen ausmachen können, beziehungsweise wird zu verschiedenen Zeiten mit diesem Begriff ganz Unterschiedliches auch begriffen. Zunächst ist natürlich zu denken, also im tatsächlich eher wörtlichen Sinne auch an die Wiederherstellung von agrarisch genutzten Flächen. Aber relativ bald versteht man unter Rekultivierung eben auch die Gestaltung sogenannter Erholungslandschaften zum Beispiel. Und die sind ja eben gerade nicht mehr landwirtschaftlich genutzt. Das heißt, wir haben uns mit einem sehr weiten Begriff, wenn wir ihn als Quellenbegriff fassen, zu tun. Aber grundsätzlich könnte man eben sagen, dass er, oder grundsätzlich könnte man ihn so fassen, dass er auf die Wiederherstellung von devastierten Flächen, jetzt am Beispiel eben des Braunkohlenbergbaus, zielt.
Dass die Menschen mit ihrer Tätigkeit der wirtschaftlichen, der landwirtschaftlichen die Welt verändert haben, das ist ja nichts Neues. Wo liegt da nochmal der Unterschied in diesen Boomjahren zu dem, was wir vor 1950 in diesen vielen hundert oder tausend Jahren gesehen haben, wo der Mensch Dinge aus dem Boden raushaben will?
Der Unterschied in den Boomjahren liegt erst einmal darin, dass der Bergbau deutlich großflächiger wird. Also die 1950er Jahre sind in Bezug auf den Braunkohlenbergbau dadurch gekennzeichnet, dass sich der sogenannte Tieftagebau nun endgültig durchsetzt. Also der hat zwar schon seine Entstehung früher, auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, aber letztendlich der Übergang zum Tieftagebau findet nun in den 1950er Jahren statt. Und es gibt eben eine ständige Zunahme des, ja, der Abbauleistung, ja, also auch die technischen Geräte, also der sehr bekannte Schaufelradbagger, ja, der wird immer größer und größer. Das heißt auch, das, was dann auch als Löcher in der Landschaft zeitgenössisch beschrieben wird, wird stetig größer und umfänglicher. Und vielleicht könnte man da zum Hintergrund auch nochmal einfach darauf hinweisen, dass diese Boomjahre zugleich, gerade auch in jüngerer Zeit, mit diesem Begriff der großen Beschleunigung beschrieben werden. Das heißt, also viele Entwicklungen eigentlich, die vorher schon eingesetzt haben, zum Beispiel auch gerade der Energieverbrauch, nehmen nun seit den 1950er Jahren deutlich zu. Und das drückt sich eben im Braunkohlenbergbau dadurch aus, dass eben ja die abgebaute Fläche immer größer wird. Genau, und ein zweiter Unterschied in Bezug auf die Rekultivierung besteht darin, dass der Gedanke, sogenannte Erholungslandschaften zu gestalten, nun tatsächlich immer präsenter wird und sich nach und nach eben auch durchsetzt. Auch das ist eine Entwicklung, die wir natürlich deutlich früher schon beobachten können. Also die ersten Ideen, eine Braunkohlengrube als Erholungslandschaft zu gestalten, lassen sich auch schon in den 1930er Jahren ausmachen. Aber dass sich dieser Gedanke tatsächlich durchsetzt, dass man eben Flächen nicht mehr primär forstwirtschaftlich oder überhaupt mit diesem unmittelbaren ökonomischen Nutzen wiederherstellt, sondern eben zur Erholung der Bevölkerung, das ist was sich meines Erachtens in den 50er Jahren eben auch nach und nach durchzusetzen beginnt, muss man sagen. Ja, also das ist auch eine Entwicklung, die da stattfindet.
Für mich stecken da jetzt zwei Sachen drin. Erstmal, wenn man eine postmontane Landschaft hat, sagt man erstmal, das sieht nicht schön aus, das wollen wir anders haben. Also man sieht schon, dass das irgendwie ein Problem ist. Aber Sie haben ja auch gerade das gesagt mit dem Erholungsraum. Das heißt, man will das nicht in diesen alten natürlichen Zustand zurückversetzen, sondern man will es sogar besser machen. Man will es auch noch in einer weiteren Nutzung hinzuführen als das, was es vorher war.
Genau, und das Spannende, also was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass dieser Gedanke, eine postmontane oder eine devastierte Fläche des Bergbaus sei nicht schön, da muss man einerseits natürlich, also wenn man sich die Quellen anschaut, zustimmen. Also es kursierten natürlich Begriffe wie jene der Mondlandschaft, schon auch vor den 50er Jahren natürlich. Und auch in den 1950er Jahren wurde zum Beispiel über das Rheinische Revier auch in höchsten Kreisen der Landesregierung Nordrhein-Westfalens von einer Kraterlehre gesprochen. Ja, also dieses Bild der Mondlandschaft kursierte durchaus. Andererseits, und das ist ganz interessant, finden wir auch schon vorher, also in der Zwischenkriegszeit, so beim Beginn der forstlichen Rekultivierung oder auch bei so Ideen, man könne daraus neue Landschaften gestalten, also aus den devastierten Flächen des Bergbaus, durchaus schon auch Aussagen, dass ja der Bergbau zwar die bestehende Landschaft erstmal zerstört, aber dass durch diese Zerstörung eben neue Formen entstehen. Also es entstehen ja genau Hügel, also Abraumhügel zum Beispiel. Und diese neue Form könnten, also das war tatsächlich schon zeitgenössisch so gedacht. Und diese neuen Hügel könnten durchaus auch das Landschaftsbild verschönern, also insgesamt eben zu einer neuen Landschaft führen. Genau, also das ist durchaus ambivalent, ja, also diese Zerstörung. Da schwang relativ bald schon so auch immer so ein gestalterischer Möglichkeitsraum mit, der sich darin auftat. Und vielleicht noch eine Sache zu diesem Begriff der Mondlandschaft, den ich tatsächlich auch sehr interessant finde, wenn man sich den mal näher betrachtet, dann ist es ja eine etwas merkwürdige Metapher insofern, als dass der Mond ja zumindest, also wenn man es etwas zuspitzt, eines der letzten unberührten, zumindest von der Erde sichtbaren Flecken Natur ist, könnte man sagen. Und dieses Unberührte war ja eigentlich stets, zumindest im klassischen Naturschutz, so ein Idealbild. Ja, also man wollte irgendwie die unberührte Natur vor dem technischen Zugriff bewahren. Das ist zumindest das, was der klassische Naturschutz so um 1900 im Sinn hatte, wenn man es idealtypisch verdichtet. Und nun wird sozusagen diese Mondlandschaft als Negativbild, als Metapher genutzt, um die Zerstörung im Braunkohlenbergbau zu beschreiben, und zugleich tut sich aber in dieser Mondlandschaft denn ein Möglichkeitsraum auf, weil man schon diese neuen Formen durchaus als Ansätze sieht, auch Landschaft zu gestalten, zu verbessern. Genau, also das ist natürlich auch ein zentraler Gedanke, also dass man aus diesen vom Bergbau geschaffenen Formen neue Landschaften herstellt, die dann noch viel besser der Erholung dienen könnten als die vorherige Landschaft. Und das Interessante ist eigentlich, also wenn man da mal auf die Akteursebene schaut, wer seit den 50er Jahren oder in diesen sogenannten Boomjahren, also in der Zeit zwischen den 50er und den frühen 1970er Jahren, diesen Gedanken eigentlich vertreten hat. Und da ist es eben nicht nur so, dass dieser Gedanke, die Landschaft durch den Bergbau zu verbessern, also man könnte ja, oder nochmal anders gedreht, man könnte ja davon ausgehen, dass das etwas ist, was ein Bergbauunternehmen als Formel ausgibt. Ja, also wir wollen quasi die Ressourcen extrahieren, wir wollen die Kohlevorkommen ausbeuten. Und als Argument dafür, das zu tun, versprechen wir eine bessere Landschaft. Und durchaus kann man sehen, dass die Bergbaubetreibenden oder wenn man es konkret macht, eben Rheinbraun, also, oder die Rheinischen Braunkohlenwerke AG, also das ist sozusagen kurz Rheinbraun, dass die tatsächlich ab den 1960er Jahren so eine Unternehmenskommunikation eingesetzt haben, in der sie versprachen, durch die Gestaltung von Erholungslandschaften in ehemaligen Bergbauflächen eine bessere Landschaft auch der Bevölkerung zurückzugeben, und haben diese Erholungslandschaft dann auch als Vehikel der Unternehmenskommunikation entdeckt. Aber das ist tatsächlich nur ein Teil der Geschichte, denn diese Idee, man könne Landschaft verbessern, war zur selben Zeit, also in den 50er bis, also auch insbesondere in den Boomjahren, durchaus in großen Teilen des Naturschutzes, aber insbesondere auch des institutionalisierten Naturschutzes eine durchaus nicht nur vertretene, sondern auch propagierte Position.
Sie haben ja eben herausgestellt, dass diese Boomjahre eine besondere Zeit waren, mit einem besonders starken Wachstum eines Eingreifens des Menschen in seinen eigenen Lebensraum. Und diese Idee mit den Naherholungsgebieten, dieser verbesserten Natur, die finde ich von daher spannend, weil das war wahrscheinlich dadurch notwendig, weil man jetzt so viel Industrie und so viele Städte hatte, dass man fast schon vielleicht verzweifelt nach Orten gesucht hat, wo sich die Leute mal so ein bisschen ins Grüne begeben konnten.
Genau, das war durchaus ein Gedanke, ne? Und das auch gerade in diesen Boomjahren und mit dem, was ich vorhin als große Beschleunigung beschrieben habe, also eben dem Steigen des Energieverbrauchs und dadurch natürlich auch des Landschaftsverbrauchs, aber auch unter anderem durch Infrastruktur, Suburbanisierung und so weiter immer schneller Voranschritt, war natürlich in der zeitgenössischen Wahrnehmung ein Bild entstanden, das ich als schwindende Fläche beschreiben würde. Also man tatsächlich sah man dass die letzten Residuen der freien Landschaft oder auch der Natur immer, ja, oder verschwinden würden. Und tatsächlich so diese Vorstellung, die Landschaft wird zerstört, war sehr prägnant in den 50ern und fortfolgenden Jahrzehnten. Und genau da kam natürlich dieses Argument auf, auch es gäbe eben gar keine naturhaften Räume mehr, die der Mensch als Ausgleich zu eben den technisierten, überbauten Räumen der Industriegesellschaft finden könnte. Und das spielt natürlich genau da rein, dann die devastierten Flächen unter anderem des Braunkohlenbergbaus, aber muss auch sagen eben des kleinflächigen Tagebaus, insbesondere Sand- und Kiesgruben, dafür zu nutzen, eben neue Landschaften zu gestalten. Vielleicht noch in dem Zuge ein ganz kurzer Blick nochmal auch zurück. Also das ist tatsächlich auch was, was nicht erst in den 1950er Jahren beginnt, sondern man könnte eigentlich sagen, dass diese Gestaltung von naturhaften Landschaften, insbesondere zur Erholung der Bevölkerung, auch etwas ist, was sich in den 50er Jahren beschleunigt oder, wenn man es anders ausdrücken möchte, etwas, das sich nun tatsächlich als ein wahrnehmbares Phänomen formiert. Und so als ersten tatsächlichen Ort, zumindest in der deutschen Geschichte, an dem es erstmalig zu einer großflächigen, institutionalisierten Zusammenarbeit von Landschaftsarchitekten und einer staatlichen Behörde kam, war die Reichsautobahn im Nationalsozialismus, also seit ungefähr Mitte der 1930er Jahre. Und an der Reichsautobahn, das ist immer etwas skurril, weil wenn man heute an Autobahn denkt, ist so das Letzte, was einem einfällt, eigentlich schöne Natur. Aber an der Reichsautobahn tatsächlich war ein Ort, an dem sich diese Idee festigte, dass man durch Eingriffe in Natur und Landschaft die Landschaft oder auch die Natur, die die Autobahn umgibt, verbessern könnte. Weil man eben gedachte tatsächlich, und da kommt auch dann wieder die nationalsozialistische oder völkische Ideologie zum Tragen, man gedachte tatsächlich, dass man über diesen technischen Eingriff und die anschließende Landschaftsgestaltung die Spuren einer falschen Moderne, also zum Beispiel einer industrialisierten Landwirtschaft, eben gestalterisch aus der Landschaft tilgen könnte und vermeintlich ursprüngliche Wälder wiederherstellen könnte. Was man aber auch schon an der Reichsautobahn sehen kann, ist, dass insbesondere an Rast- und Parkplätzen aus Kiesgruben und Sand- und Kiesgruben Badeseen gestaltet werden, die dann als Erholungsorte auch gelten. Ja, man baute dann eben ein Gasthaus daneben, zum Teil auch mit Übernachtungsmöglichkeit, gestaltete eben diesen Badesee, bepflanzte ihn, und das ist so der Ort eigentlich, wo sich so eine, zumindest in Ansätzen, diese landschaftliche Erholungsplanung dann auch zumindest im großen Umfang beobachten lässt.
Solche Eingriffe in die Natur, das kam in der anderen Rekultivierungsfolge auf, sind ja immer sehr aufwendig, sie sind sehr teuer und sie sind auch oft langfristig. Und da kommt dann der dritte wichtige Begriff aus Ihrem Folgentitel dazu, nämlich der politische Entscheidungsraum, weil all diese Maßnahmen, die müssen ja irgendwo eingebracht, diskutiert und dann auch letztlich beschlossen werden. Wie lief das in dieser Zeit ab?
Ja, das ist eine große Frage tatsächlich. Die einfache Antwort wäre, auf den Braunkohlenausschuss zu verweisen. Also der wurde 1950 als zentrales Planungs- und Entscheidungsgremium eben gesetzlich eingeführt. Und dort waren eben unter anderem die Bergbaubetreibenden, aber auch Ministerien, Agrarlobby, Städte und Kommunen beteiligt. Und dieser Braunkohlenausschuss sollte eben als, ja, demokratisch legitimiertes Entscheidungsgremium dann zu einer Konsensentscheidung über diese Landschaftsgestaltung und auch die vorherigen Eingriffe führen. Der hat auch, also der, genau, dieser Braunkohlenausschuss, den gab es und gibt es ja auch, und der funktioniert natürlich auch. Könnte man sich jetzt nochmal genau anschauen, wer da eigentlich zu welcher Zeit drin saß. Also lange Zeit waren eben keine Akteure der Naturschutzverbände vertreten. Also erst deutlich später nach seiner Gründung erhielten dann auch Umweltverbände innerhalb des Braunkohlenausschusses eine Stimme. Genau, also das ist so das, wie gesagt, das zentrale Gremium, auf das ich verweisen würde. Aber wenn man sich jetzt gerade so die 50er Jahre anschaut, dann zeigt sich eigentlich, dass in diesem Braunkohlenausschuss gar nichts, also da passiert schon eine Menge, aber die Entscheidung über die Landschaft entsteht oder fällt eigentlich auch außerhalb des Ausschusses oder auch durch eine ganze Reihe von Zufällen. Also der Braunkohlenausschuss ist angetreten eigentlich, um eine Generalplanung für das gesamte Rheinische Revier aufzustellen, aber man stellte relativ bald innerhalb des Ausschusses, also schon zu Beginn der 1950er Jahre fest, dass man diese Generalplanung in der erhofften Form gar nicht entwerfen könne. Und erst zum Beispiel im Jahr 1960 lag der erste Teilplan des Gesamtplans dann für einen Teil eben des Rheinischen Reviers vor. Was man gleichzeitig noch beobachten kann, also in den 1950er Jahren, haben wir eine Situation erstmal, in der vieles, was in diesem Revier passiert ist, eben nicht planvoll geschah. Das heißt, es ist Teile oder große Teile des Reviers sind, zumindest der Abbauflächen, sind devastiert, was auch unter anderem eine Folge der NS-Autarkiepolitik war, wo eben der Braunkohlenbergbau intensiviert wurde, aber nicht die Rekultivierungsbemühungen. Also es gab ja durchaus schon erste Rekultivierungsbemühungen auch in der Zwischenkriegszeit, also insbesondere der forstlichen Rekultivierung. Wir haben eine nicht planvoll ablaufenden Abbau, der dann in den 50er Jahren dazu führt, dass man sich das eben beschließt, dass man das in eine Gesamtplanung überführen muss, die allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht möglich ist. Und gleichzeitig ist eben dieses Gebiet aber durchaus oder entsteht eben durch Zufälle, durch Praktiken der Rekultivierung, die zum Teil ungeplant sind oder nicht in der Form geplant sind, wie man es sich dann später vorstellt. Was man auch schon sehen kann, ist, dass also die liegen gelassenen Bergbaugruben laufen schon mit Wasser voll, werden zum Teil auch schon von der Bevölkerung angeeignet. Also es gibt in den Quellen eine ganz interessante Überlieferung darüber, wie sich unter anderem Bergbaubetreibende oder auch die angrenzenden Kommunen darüber beschweren oder auch darüber Sorgen machen, dass eben trotz Gefahr in diesen Seen gebadet wird. Und das produziert eben auch so einen Handlungsbedarf in den 1950er Jahren.
Politik ist ja da auch immer Ausgleich und Politik ist auch Vernetzung. Wie fand denn da das Gespräch statt, vielleicht innerhalb von den tatsächlich betroffenen Kommunen, in deren Nähe diese Tagebau-Mondlandschaften lagen? Sie haben eben gesagt, das war ja erstmal auf Landesebene mit diesen Ausschüssen unterwegs. Und hat man sich auch nach außen hin mit anderen Gebieten vernetzt, in denen es diese Mondlandschaften gab? Ich denke erstmal an sowas wie das Hessische, weil es ja im gleichen Land lag. Allerdings auch, wir könnten ja auch über die deutsch-deutsche Grenze schauen, die es damals gab. Hat man sich auch irgendwie angeschaut, wie das denn im Mitteldeutschen, im Lausitzer Revier zum Beispiel gemacht wird, wie man da damit umgeht, dass irgendwann auch der Bagger wieder weg ist und ein großes Loch ist?
Also ich würde sowieso diesen Impuls aufnehmen und immer sagen, dass es interessant ist, sich nicht nur das Rheinische Revier anzuschauen oder insgesamt Westdeutschland, sondern auch diesen deutsch-deutschen Vergleich vorzunehmen, weil vielleicht sollte man das auch nochmal betonen, dass gerade also eines der führenden Länder des Braunkohlenbergbaus war eben die DDR. Das heißt, gerade dort sind große Abbaugebiete, insbesondere im Bezirk Cottbus. Und es gab natürlich durchaus auch Transferprozesse. Es gab durchaus natürlich auch Austausch innerhalb der Akteure der Rekultivierung, wobei der eigentliche Transfer vor allem stattgefunden hat, zumindest meiner Meinung nach, durch Republikflüchtlinge, also durch eben Akteure, die insbesondere in der Rekultivierungsforschung in der DDR tätig waren in den 50er Jahren und dann ja noch vor dem Mauerbau, also gegen Ende der 50er Jahre, in die Bundesrepublik geflohen sind. Also da gibt es zwei sehr prominente Beispiele, unter anderem Gerhard Dahmer, der hat in Leipzig, also an der Universität Leipzig, geforscht zur Rekultivierung im Braunkohlenbergbau und der ist dann ab den 60er Jahren an einem Hannoveraner Institut für Landschaftsplanung tätig und wird eben da eine ganz wichtige Figur in der Rekultivierungsforschung und beeinflusst natürlich dann auch nicht nur die Forschung, sondern natürlich auch die Planung in Westdeutschland. Und wenn man sich so die Schriften von dem Gerhard Dahmer anguckt, dann erkennt man durchaus hin und wieder auch den Einfluss noch der 50er Jahre, die er in der DDR verbracht hat. Also das passiert durchaus, dass es da Transferprozesse gab. Aber was es meines Erachtens weniger gab, ist, dass jetzt einzelne Kommunen, die betroffen waren vom Bergbau, geblickt haben darauf, wie man in der DDR rekultiviert hat. da gab es dann eher einen Austausch eben vor Ort, also dass sich eben Kommunen vernetzt haben in Fragen der Erholungsplanung. Genau, weil das muss man vielleicht nochmal auch betonen, dass dieser Gedanke, eine Erholungslandschaft zu gestalten, eben nicht nur auf Gegenliebe stieß, insbesondere in den 50er Jahren. Also das war durchaus ein Anspruch an den Raum, der auch gegen andere Ansprüche an diesen Raum verteidigt werden musste. Also gerade gegenüber einer Agrarlobby, die forderte, dass die devastierten Flächen auch zu landwirtschaftlichem Gebiet rekultiviert werden sollen. Genau, musste eben dieser Gedanke der Erholung erstmal auch politisch gefestigt werden. Und das geschah unter anderem eben darin, dass auch Kommunen tatsächlich sich zusammengeschlossen haben, auch gemeinsam im Braunkohlenausschuss Anträge gestellt haben, zum Beispiel darauf, dass bestimmte vom Braunkohlenbergbau hinterlassene Gruben nicht zugeschüttet werden, eben nicht landwirtschaftlich rekultiviert werden, sondern eben als Badeseen ausgebaut werden. Und das hat tatsächlich ein bisschen auch gedauert und eigentlich so erst vor allem in den 60er Jahren hat sich dieser Gedanke der Erholungslandschaft dann gefestigt. Und vielleicht kann man da nochmal kurz auch ein paar Jahre zurückblicken. Also eine ganz zentrale Figur für die Rekultivierung im Rheinischen Revier, zumindest in den 50er und 60er Jahren, war der Landschaftsarchitekt Viktor Kallis. Eben deshalb, weil der Viktor Kallis schon 1947 beziehungsweise 1948, also im Winter 47-48, die Forderung erhoben hat, einen Generalplan für das Rheinische Revier aufzustellen. Also noch bevor eben der Braunkohlenausschuss dann auch gegründet wurde mit genau diesem Ziel einer Gesamtplanung. Und Kallis war eben jemand, der sehr stark auch für die Idee einer Erholungslandschaft eintrat. Also er benutzte schnell auch den Begriff, dass man ein Erholungsgebiet des kleinen Mannes schaffen sollte. Also das ist so ein Schlagwort, das er schon ja Ende der 40er, auf jeden Fall in den 50er Jahren benutzt. Und was eben der Kallis macht, ist, dass er eine Flugschrift entwirft oder eine Denkschrift entwirft, wenige Seiten und einen kleinen Plan auch vom Rheinischen Revier. Und den verschickt er eben an politische Entscheidungsträger, aber auch an die Bergbaubetreibenden unter anderem und weitere eben einflussreiche Akteure, vor allem in Nordrhein-Westfalen. Und da kann man eben ziemlich deutlich sehen, dass es durchaus Interesse gibt an diesen Plänen, aber insbesondere auch von Seiten der Bergbaubetreibenden zu diesem Zeitpunkt noch auch eine deutliche Ablehnung eben gegenüber der Rekultivierung, aber auch gegenüber dieser Idee, eine Erholungslandschaft zu schaffen. Also zu dem Zeitpunkt sahen eben die Bergbaubetreibenden noch keinen Nutzen für sich auch darin. Genau, da kann man eben, glaube ich, noch ganz gut sehen, dass, genau, es gab viele verschiedene Ansprüche an diesen Raum, also gerade dadurch eben, dass er abgebaggert, dass er zerstört wurde. Und genau, diese Ansprüche konkurrierten auch stets. Und auch wenn dann zum Beispiel der Gedanke der Erholungslandschaft sich in den 60er Jahren verstärkt setzte und auch die Bergbaubetreibenden, also dann insbesondere Rheinbraun, genuines Interesse daran entwickelte, Erholungslandschaften selbst auch zu gestalten, konkurrierte dieser Gedanke auch stets eben mit anderen Ansprüchen, insbesondere eben auch der Landwirtschaft.
Im 20. Jahrhundert war ja das Verhältnis von Mensch und Natur immer so ein ambivalentes gewesen. Man hat das ja auch eigentlich schon gesehen im 19. Jahrhundert nach dieser ersten großen Industrialisierungswelle, dass sich dann vor allem nach dem Ersten Weltkrieg, diesem mechanisierten Krieg, ja auch sowas wie die Wandervögel und so weiter entwickeln. Also man hat so irgendwann diesen Drang zurück zur Natur gefunden. Wie ist das denn jetzt in dieser Zeit, in den Boomjahren? Wie schaut man denn da auf die Natur an sich? Wir haben ja schon so ein bisschen das angesprochen, aber ich glaube, Sie können da nochmal so eine große Überblick, so eine große Linie zeichnen.
Ja, und da würde ich tatsächlich, wenn es mir gestattet ist, ein wenig ausholen wollen, weil ich tatsächlich davon ausgehe, dass sich im 20. Jahrhundert man davon sprechen kann, dass sich ein dritter Zugriff auf Natur entwickelt, der sich dann auch ganz zentral meines Erachtens nach in den Braunkohlenrevieren eben spiegelt, eben insbesondere auch seit den 1950er Jahren. Und wenn wir so auf die so großen Linien ja des 20. Jahrhunderts schauen, aber vielleicht auch nochmal das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts mit hinzunehmen, dann können wir eben sehen, dass im letzten Drittel eben des 19. Jahrhunderts oder auch man könnte sagen eben mit dem Beginn der Hochmoderne, das ist ja so ein Begriff von Ulrich Herbert, der Naturschutz jetzt zwar nicht als Idee entsteht, aber sich eben als Bewegung formiert. Und dieser Naturschutz um 1900 war eben ein primär konservierender Naturschutz, der eben gedachte, eine als unberührt imaginierte Natur gegenüber eben den ja stets sich beschleunigenden, ja insbesondere dann mit der Hochindustrialisierung zuspitzenden technischen Eingriffen zu bewahren. Und was dann eben im 20. Jahrhundert passiert ist, dass zunehmend so die Idee des Naturgestaltens auftritt. Also das ist nichts, was eben um 1950 dann ad hoc einsetzt. Also die 1950er Jahre sind hier eben kein Bruch, sondern es formiert sich eher eben etwas, was wir schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts an ganz verschiedenen Orten beobachten können und auch im sogenannten Heimatschutz, also ja so eine parallele Bewegung des Naturschutzes, gibt es eben ja schon auch gestalterische Ansätze, die sich auf die sogenannte Kulturlandschaft bezogen haben. Und das Interessante ist eigentlich, dass sich im Verlauf des 20. Jahrhunderts so dieser Gedanke nach und nach durchsetzt, die Natur eben nicht mehr nur vor dem technischen Zugriff zu bewahren, sondern eben zugleich Natur mit eben denselben Mitteln der Industrialisierung technisch herzustellen. Und das Interessante ist, dass es eben nicht nur der Gedanke besteht nicht nur darin, Natur mit denselben Mitteln der Industrialisierung herzustellen, sondern es ist eben auch eine Antwort auf die Verwerfung der Industriemoderne. Also ich spreche jetzt so aus den seinerzeitigen Ideen heraus. Und da ist nämlich diese Vorstellung von der Natur als Ausgleich zur Industriegesellschaft, die natürlich im konservierenden Naturschutz auch schon vorhanden ist, ganz zentral. Also, dass man eben der Bevölkerung, gerade auch der großstädtischen Bevölkerung, einen Ausgleichsraum, einen Erholungsraum zur Verfügung stellt, das ist eigentlich so eines der tragenden Gedanken dieser Naturgestaltung, zumindest bis eben in die 1970er Jahre hinein. Und vielleicht noch so ein Gedanke, also wenn man das zuspitzen möchte, dann zeigt sich eben in den Erholungslandschaften, die gestaltet werden oder auch in den Instrumentarien und gestalterischen Praktiken dieses Naturmachens, wie ich es gern nenne, zeigt sich eben darin, dass diese ja nicht nur eine Antwort waren auf die Herausforderungen oder auch auf die Verwerfung der Industriegesellschaften, sondern dass sich in dieser Natur tatsächlich dieses Industriesystem bis zu einem gewissen Grad spiegelte. Ja, also was wir können tatsächlich beobachten, wie an verschiedenen Orten eine durchaus rationalisierte und standardisierte Planung einsetzt. Ja, also man ist relativ bald dabei, dass die Böschungswinkel von gestalteten Badeseen aus Kies- und Braunkohlengruben gleichgestaltet werden. Man ist relativ schnell dabei, dass man Bepflanzungspläne entwickelt, die vermeintlich an verschiedenen Orten angewendet werden können. Das heißt, es gibt schon so eine Idee der Verwissenschaftlichung von Natur und auch ihrer rationalisierten Gestaltung. Und es gibt durchaus dann auch so, es führt auch durchaus zu einem Ansatz von standardisierten, naturhaften Landschaften, die zur Erholung dienen. Und wenn man das eben zu Ende denkt, könnte man durchaus sagen, eben, also das, was man als ja, so als Fordismus bezeichnet, um eben dieses Produktionsregime auch der Hochmoderne zu kennzeichnen, was ja dann aus der Fabrik auf die Gesellschaft übergreift, in dieser Planungseuphorie, unter anderem dieser Planungseuphorie und auch diesem Gedanken eben des Social Engineerings, dass der sich eben auch in der gestalteten Natur spiegelt, was dann zu einem sehr widersprüchlichen Befund eigentlich führt, dass man die Natur als Gegenteil der Industriegesellschaft gestaltete, indem man die Natur eben genau dieser Industriegesellschaft anglich. Und das wiederum spiegelt sich durchaus auch in den Boomjahren im Braunkohlenbergbau wider. Also gerade auch bei dem Landschaftsarchitekten Viktor Kallis, den ich vorhin erwähnt hatte, da findet man ganz viele Elemente von dem, was ich aufgezählt hatte. Also diese Vorstellung Natur als Ausgleich zur Industriegesellschaft, zur Reproduktion der Arbeitskraft, Natur als Heilung von jeglichen Problemen, die die industrialisierte Großstadt mit sich bringen würde. Wobei man zugleich sagen muss, dass das bei Viktor Kallas eben keine antimoderne Großstadtfeindschaft ist, sondern es geht eher bei ihm darum, tatsächlich so diese Idee des Ausgleichs zu integrieren, eben in die Moderne.
Ich hatte das Glück, dass ich den Begriff der Boomjahre nicht nachgucken musste, weil ich an der Uni Trier war, wo Lutz Raphael war, der mit dem Begriff von nach dem Boom geprägt hatte. Genau, und dann war für mich halt klar, jetzt auch noch zu fragen, um Richtung Abschluss zu kommen, diese 30 glorreichen Jahre, wie Sie es eben auf Französisch gesagt haben, die gehen Mitte der 70er zu Ende. Wir erleben Ölkrisen. Wir haben auch das Aufkommen von Umwelt- und Naturschutzbewegungen, die auch anfangen, global zu denken. Was macht das mit dem Gedanken der Rekultivierung und den politischen Entscheidungen, die dahinter stecken?
Es ist insofern eine große Frage, weil sie auf verschiedenen Ebenen natürlich ansetzt. Und die erste Ebene, auf der man ansetzen würde, ist natürlich, dass die 1970er Jahre ja nicht nur die Zeit nach dem Boom sind, also eben nicht nur die Zeit, in dem dieser scheinbar nie endende Aufschwung nun doch endet, sondern es ist eben zugleich auch die Zeit, in der die ökologische oder die ökologischen Begleiterscheinungen der Hochmoderne deutlich ins Bewusstsein treten. Das ist eben die Zeit, wo eine globale Umweltpolitik, eine globale Umweltbewegung entsteht und das natürlich auch in Westdeutschland. Das Interessante ist allerdings, dass die Umweltbewegung den Braunkohlenbergbau vergleichsweise spät entdeckt. Also die erste oder eine der ersten Gruppen gründet sich Ende der 70er Jahre, 1979, meine ich. Also die sogenannte Hambach-Gruppe, das waren Studierende der THW Aachen, also der Technischen Hochschule in Aachen. Genau, und es waren eben in der Umweltbewegung andere Themen zentral, ne? Also Anti-AKW-Bewegung, Startbahn West, Frankfurt. So, das waren so die Themen der Umweltbewegung, aber eben noch nicht der Braunkohlenbergbau, noch nicht in dem Maße, wie er eben heute im Zentrum des Umweltaktivismus steht, was eben vor allem auch daran liegt, dass natürlich der Klimawandel in den 70er Jahren noch kein Thema war, sondern andere Themen, insbesondere eben Atomkraft zum Beispiel, bestimmt waren. Was allerdings passiert ist, in der Rekultivierung, dass der Begriff der Renaturierung in den 1970er Jahren nach und nach auftritt, und zwar zum Teil bewusst als Gegenbegriff zur Rekultivierung. Man muss dazu sagen, dass Renaturierung ein ebensolch weit definierter Begriff in den Quellen ist wie Rekultivierung, aber dennoch zeigt sich eben so im Gros der Quellen, dass man in den 70er Jahren unter Renaturierung eine Form der Herstellung von naturhaften Landschaften versteht, die sich eben nicht auf die Erholung des Menschen richtet, sondern darauf, Biotope, insbesondere auch Biotope für bedrohte Tierarten, zu der Zeit zumeist bedrohte Vogelarten, zu schaffen. Und das hängt eben vor allem oder hängt auch damit zusammen, dass in den 70er Jahren eben der Artenrückgang verstärkt sichtbar wird. Also das, was wir heute eben als Verlust von Biodiversität beschreiben, wird durch die sogenannten roten Listen sichtbar. Also Anfang der 70er Jahre werden zum Beispiel auch in Deutschland dann oder auch in Westdeutschland, muss man ja korrekt sagen, die ersten roten Listen zum Beispiel bedrohter Vogelarten veröffentlicht. Das wiederum, also der Artenrückgang ist verknüpft mit einer weiteren Entwicklung, und zwar der Wiederentdeckung des Konzepts der Biosphäre. Also das ist eigentlich ein Konzept, das deutlich älter ist, aber Ende der 60er, insbesondere seit Ende der 60er Jahre, ganz prominent zum Beispiel mit der sogenannten Pariser Biosphärenkonferenz 1968 wiederentdeckt wird und zu diesem Zeitpunkt über die sich zugleich formierende Ökosystemtheorie reformuliert wird. Das heißt, die Biosphäre wird zu diesem Zeitpunkt als ein globales Ökosystem verstanden. Und wenn man es herunterbricht, war eben der Gedanke, alles ist mit allem vernetzt. Ja? Also eben da zeigt sich deutlich dieser systemwissenschaftliche Charakter in dieser Idee der Vernetzung. Genau, das ist sozusagen erstmal einmal die Entwicklung, aber zu dieser Zeit war eben eine gängige Lehrmeinung, dass eine hohe Artenvielfalt oder anders gesagt eine gängige Lehrmeinung war die sogenannte Diversitätsstabilitätshypothese. Das heißt, hohe Diversität führt zu einem stabilen Ökosystem, respektive, wenn man es auf die Biosphäre überträgt, war zeitgenössisch eine Bedrohungslage entstanden, dass sich die Biosphäre destabilisiere, wenn eben die Anzahl an Arten zurückgehen würden. Das heißt, dass dieser Gedanke der Renaturierung auch, nicht ausschließlich, aber eben auch darauf zielte, mittels Biotopgestaltung die Artenvielfalt zu erhöhen, um eben die Biosphäre als eben, ja, wie es eben sagt, Lebensraum jeglichen Lebens auf der Erde zu schützen. Das heißt, wenn man es zuspitzt, könnte man sagen, dass als bedroht seit den 70er Jahren nicht mehr allein der Mensch galt durch das Industriesystem, also der ja tatsächlich in den Boomjahren in der Rekultivierung, zumindest in diesen Erholungslandschaften, im Mittelpunkt stand, sondern nun war eben das Leben auf dem Planeten in Gänze bedroht. Und das führte eben tatsächlich dazu, dass mehr und mehr gefordert wurde, eben nicht mehr Erholungslandschaften zu schaffen, also heruntergebrochen, es ging nicht mehr darum, einen Badesee zu gestalten, der einen schönen Strand hatte, der zum Schwimmen einlud und der weitestgehend begrünt war, also mit Pflanzen umrandet, sondern dass die sogenannten Ansprüche von Tierarten an eben den Raum beziehungsweise auch also an das Habitat befriedigt werden. Also genau, das ist sozusagen ein tatsächlich wichtiger oder ja doch ein Bruch, der so in den 70er Jahren erkennbar wird. Ein zweiter Punkt in dem Zusammenhang ist, dass in den tatsächlich gestalteten Erholungslandschaften, also eben jenen Landschaften, die man auch im Rheinischen Revier, insbesondere ja am Südrevier, zuvor als Erholungslandschaft der Bevölkerung zur Verfügung gestellt hat, dass dort sich eben zeigt, dass die Natur nicht so leicht machbar ist, wie man es in der Planungseuphorie der Boomjahre dachte. Es zeigt sich an verschiedenen Punkten, doch in einem relativ zentral. Und zwar begannen zum Teile, also oder manche der Seen dieser Landschaften begannen eben einen Nährstoffüberschuss aufzuweisen. Also das nennt man eben auch Eutrophierung, so als Fachbegriff. Was eben dazu führte, dass manche dieser Seen umkippten, ja, und dann eben nicht mehr als Badeseen nutzbar waren. Und daraufhin musste man eben diese Eutrophierung oder diesen Nährstoffüberschuss dann mit weiteren technischen Interventionen bekämpfen. Das heißt, es war eben nicht so, dass man einfach eine Landschaft gestaltete und herstellte und dann regulierte sie sich von selbst, wie es zum Teil angedacht war, sondern es zeigte sich eben, dass man mit steter technischer Intervention diese Seen als Natur intakt halten musste. Also zum Beispiel an manchen Seen im südlichen Teil des Rheinischen Reviers musste ein 12 Meter langes Algenmähboot des Öfteren Folgen dieser Eutrophierung eben beheben.
Wir sind jetzt ein paar Jahre vor dem Ende des Braunkohlenbergbaus im Rheinischen Revier. Und das, was Sie jetzt gesagt haben, widerspricht, finde ich zumindest, so ein bisschen dem Titel der Tagung, wo Sie dieses Thema vorgestellt haben, weil zumindest was das Thema Rekultivierung angeht, scheint es so, als ob das Rheinische Revier nicht vergessen gewesen war.
Ja, also ganz und gar nichts. Also im Hinblick auf die Rekultivierung ist es definitiv kein vergessenes Revier. Und auch wenn man sich so die, vielleicht nochmal ganz interessanter Gedanke, wenn man sich so diesen Stellenwert des Rheinischen Reviers auch in der Geschichte des bundesdeutschen Naturschutzes, der bundesdeutschen Landschaftsplanung anschaut, dann ist es durchaus ein recht wichtiger Ort. Also zum Beispiel stellt der Direktor der Bundesanstalt für Vegetationskunde, Naturschutz und Landschaftsplanung, des bundesdeutschen staatlichen Naturschutzinstitutes, der stellt auf der Umweltkonferenz 1972 in Stockholm das Rheinische Revier als Fallstudie vor, also eben, weil der Direktor selbst eben eine wichtige Figur der Rekultivierung gewesen ist, aber auch, weil gerade diese rekultivierte Landschaft für ihn so ein recht zentrales Beispiel eben für den von ihm propagierten Umgang mit Natur und Landschaft darstellt. Ja, und die UN-Umweltkonferenz in Stockholm ist dann auch kein unbedeutender keine unbedeutende gewesen. Also nicht nur im Hinblick auf die Rekultivierung kein vergessenes Revier, sondern gerade auch so, finde meines Erachtens nach, in der Geschichte eben bundesdeutschen Naturschutzes. Und das ist natürlich tatsächlich, also wo Sie es ansprechen, interessant, dass die historische Forschung, sowohl die wirtschaftshistorische, aber auch insbesondere auch die umwelthistorische Forschung, sich eigentlich bislang sehr wenig mit dem Rheinischen Revier beschäftigt hat. Also dieser Titel des vergessenen Reviers bezieht sich ja vor allem eben auch auf die historische Forschung. Und da könnte man natürlich nun ein paar Thesen aufstellen, warum das eigentlich so ist. Also ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass der Braunkohlenbergbau auch seitens der Umweltbewegung recht spät und auch nie so zentral, zumindest in den späten 70ern, auch 80er Jahren, betrachtet wurde, dass das sich vielleicht auch langfristig auf die umwelthistorische Forschung ausgewirkt hat. Also wir werden deutlich mehr Arbeiten eben zur Anti-AKW-Bewegung natürlich finden als genau zu Fragen des Braunkohlenbergbaus, wobei sich das jetzt nach und nach verändert. Genau, interessant ist aber vielleicht in dem Zusammenhang noch, dass während das Rheinische Revier tatsächlich in der historischen Forschung, wenn nicht vergessen, so zumindest vernachlässigt wurde, gilt es gerade nicht für die Braunkohlenreviere in der DDR, also und insbesondere dort zum Bezirk Cottbus, der ja dann 1957 zum Kohle- und Energiebezirk, also zum zentralen Braunkohlenlieferanten ausgebaut wurde. Also das ist vergleichsweise gut erforscht, also gerade im Vergleich zum Rheinischen Revier.
Und dann als letztes noch ein Blick in die aktuelle Planung, den aktuellen politischen Entscheidungsraum, eben auch dahin nochmal mit dem Blick darauf, dass in einigen Jahren ja der Braunkohlenbergbau im Rheinischen Revier abgeschlossen sein soll. Welche Pläne, welche Vorhaben, welche Ideen für die Rekultivierung gibt es da und wie schätzen Sie die als jemand, der sich damit viel beschäftigt hat, ein im Blick darauf, wie umsetzbar, sinnvoll die vielleicht auch wirken?
Ja, vielleicht sollten wir uns zunächst dieses Megaprojekt des Hambacher Sees anschauen, der zum Teil als dann in Zukunft zweitgrößter See, je nachdem welche Bezugsgröße man wählt, angepriesen wird. Und das ist natürlich schon ein fragliches Projekt, insbesondere, also gerade jetzt in den letzten Wochen ist ja nochmal das Thema auch des Wassermangels aufgetreten. Also das ist schon ist ein sehr fragliches Projekt. Aber vielleicht noch ein ganz anderer Punkt oder nochmal so ein übergreifender Punkt zu diesen Rekultivierungsplanungen. Das Interessante ist ja eigentlich, dass, wenn man das nochmal so im Zeitschnitt betrachtet, und ich komme dann gleich nochmal auch in die Gegenwart zurück, wenn man das so im Zeitschnitt betrachtet, dann stellt man eigentlich in den Boomjahren, was diese naturhaften Landschaften angeht, den Menschen in den Mittelpunkt. Das erfährt dann im Zuge der, im Zuge der ökologischen Wende Kritik, ja, also es soll dann wieder die Natur in den Mittelpunkt der Planung gestellt werden und wenn man es etwas zuspitzt, könnte man sagen, da wird der Mensch ein wenig vergessen, ja, und heute versucht man sich da an so einem Ausgleich von beidem und beziehungsweise was heute noch auch dazu kommt, ist, dass eben verstärkt versucht wird, beides zugleich, also eine ökologisch intakte Natur auch zu vermarkten. Also das kann man ganz gut zum Beispiel sehen an manchen Rekultivierungsprojekten in ostdeutschen Bundesländern. Genau, also vielleicht sollte man dort eher nochmal einen kritischen Blick drauf werfen.
Sie haben sich jetzt mit dieser Rekultivierung, dem politischen Entscheidungsraum, der in der Boomjahre wissenschaftlich auseinandergesetzt. Sie haben einen Vortrag darüber gehalten und jetzt ist natürlich die Frage, womit beschäftigen Sie sich denn jetzt thematisch? Was ist denn jetzt so das aktuellste Thema, mit dem Sie dann weitermachen?
Das aktuellste Thema, mit dem ich weitermache? Also tatsächlich, also ist diese Landschaftsplanung der Boomjahre nach wie vor ein Thema, an dem ich sitze. Also vielleicht muss man eben dazu sagen, dass ja dieses Projekt einer Geschichte der Umweltgestaltung irgendwann einmal in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft als Buch erscheinen soll. Und da beleuchte ich schon nochmal deutlich mehr Facetten auch dieser dieses Naturmachens eben in den Boomjahren, also insbesondere auch nochmal so die Frage, welcher Ideengehalt schreibt sich eigentlich dort in die Landschaft ein, wie werden bestimmte Forderungen an die Landschaft umgesetzt, zum Beispiel ein Punkt, über den wir heute gar nicht gesprochen haben, der aber durchaus auch im Rheinischen Revier auftaucht, ist so die Vorstellung von Landschaften, die zur Bewegung anregen, ja, also weil das auch nochmal so zusammenspielt mit dem Aspekt der Gesundheit, der tatsächlich eine Rolle spielt in dieser Landschaftsgestaltung. Also diese Vorstellung eben eines Ausgleichs zur Industriegesellschaft eben auch immer mit Fragen von Bevölkerungspolitik und Gesundheit zusammenhängt. Genau, also das sind schon auch so Punkte, mit denen ich mich beschäftige tatsächlich. Genau. Und worum es dann tatsächlich auch gehen wird, ist nochmal auch diese ökologische Wende deutlich stärker zu beleuchten und sich zu fragen, was dort eigentlich seit den 70er Jahren passiert, wie sich die Gestaltungsansprüche an den Raum ändert, wie das umgesetzt wird. Genau, also wie dieser Aushandlungsprozess sich eigentlich nochmal ab den 70er Jahren verändert, nicht nur im Rheinischen Revier, sondern auch an anderen Orten.